NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Russland trauert um Mitglieder seines Armeekorps. Sie starben gestern bei einem Flugzeugabsturz. Syriens Diktator Assad präsentiert sich volksnah und plant die nächste militärische Offensive. Israels Premier Netanyahu wütet gegen die jüngste UN-Resolution, die den Siedlungsbau verurteilt. Ist Religion Ursache für Gewalt und Attentate in aller Welt oder der Weg zum Frieden? Dazu unser Kommentar an diesem Weihnachtstag. Und George Michael ist tot. Fans und Kollegen trauern um den britischen Popstar. In Russland herrscht heute Staatstrauer. Die hat Präsident Wladimir Putin angeordnet, nachdem gestern Morgen eine Militärmaschine über dem Schwarzen Meer abgestürzt war. Vermutlich sind alle 92 Insassen dabei ums Leben gekommen, darunter auch viele Mitglieder des Alexandrow-Ensembles. Das ist der russische Armeekorps. Aus Moskau, Oliver Schosch.
In russischen Medien erklingen immer wieder ihre Stimmen. Die Sänger des Alexandrow-Ensembles, des legendären Chors der Roten Armee. 64 von ihnen sind beim Absturz über dem Schwarzen Meer ums Leben gekommen. In Russland herrscht ein Tag der nationalen Trauer. Im ganzen Land hängen die Fahnen auf Halbmast. Menschen legen Blumen nieder. Am Flughafen von Sotschi, vor dem Gebäude des Alexandrow-Ensembles in Moskau und an verschiedenen russischen Botschaften weltweit. Viele Russen sind zutiefst betroffen. Das ist das schlimmste Leid, das es gibt für die Angehörigen. Ich fühle mit ihnen. Es ist der Kummer aller Menschen in unserem Land. Auch der russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev zeigte sich betroffen bei einer Sitzung seines Regierungskabinetts. Es ist eine Tragödie. Lasst uns nun der Toten gedenken mit einer Schweigeminute. Die Unglücksstelle liegt weniger als 2 Kilometer von der Schwarzmeerküste entfernt. Dort gehen die Bergungsarbeiten weiter, mit Hubschraubern, Schiffen und über 150 Tauchern. Die haben in 30 Metern Tiefe bereits den Rumpf des Flugzeugs gefunden. Auch die Blackbox mit den aufgezeichneten Daten und Tonaufnahmen aus dem Cockpit dürfte bald geborgen werden, so der russische Verkehrsminister Maxim Sokolov. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es unwahrscheinlich, dass das Flugzeug durch einen Terroranschlag zum Absturz gebracht wurde. Wir gehen davon aus, dass es entweder ein technisches Versagen gab oder einen Pilotenfehler. Das ermittelt nun eine spezielle technische Kommission des Verteidigungsministeriums. Das militärische Transportflugzeug des Typs Tupolev Tu-154 war aus Moskau gekommen und hatte am Flughafen von Sotschi einen Zwischenstopp gemacht zum Tanken. Beim Start am frühen Sonntagmorgen verschwand die Maschine nach wenigen Minuten vom Radar und stürzte ins Schwarze Meer. Am Flughafen Sotschi sind mittlerweile erste Angehörige der Verunglückten eingetroffen. Auf der Internetseite des unabhängigen Radiosenders Echo Moskwi gibt es ein Video zu sehen, das den Absturz des Flugzeugs zeigen soll. Es wurde von einer Webkamera an der Küste aufgezeichnet. Zunächst sieht man dunklen Nachthimmel, dann ganz kurz einen hell aufleuchtenden Punkt am Horizont, wie bei einer Explosion. Manche Experten spekulieren deshalb weiter über einen möglichen Terroranschlag. Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass niemand gewusst haben kann, dass das Flugzeug in Sotschi zwischenlanden würde. Ursprünglich war dafür der Flughafen von Mosdok in Nordossetien vorgesehen.
Aus Moskau war das Oliver Schosch. Die Mitglieder des russischen Armeekorps sollten also, wir haben das ja gerade gehört, eigentlich für Soldaten auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien singen. Dort in Syrien haben die Regierungstruppen kurz vor Weihnachten die Schlacht um Aleppo gewonnen, auch mit russischer Hilfe. Die Rebellen mussten abziehen. Diktator Bashar al-Assad plant derweil die nächste Offensive und versucht gleichzeitig, sich der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zumindest als Schutzpatron zu präsentieren. Jürgen Striak berichtet.
Die Aufnahmen des syrischen Staatsfernsehens sind mit Musik unterlegt. Sie zeigen Bashar al-Assad am ersten Weihnachtsfeiertag beim Besuch eines Klosters. Syriens Staatschef begrüßt Waisenkinder. Er trifft Nonnen, er isst mit allen zusammen am großen Tisch und posiert am Ende für Selfie-Fotos. Assad präsentiert sich wie so oft als Schutzpatron der christlichen Minderheit im Land. und wird von sehr vielen Christen als das auch gesehen, von jenen, die 2011 nicht gegen sein Regime auf die Straße gingen oder sich der Opposition anschlossen. Denn auch solche Christen gibt es in Syrien. Die Evakuierung Ost-Aleppos, die am Donnerstag für beendet erklärt wurde, ist für die syrische Regierung der wohl wichtigste Sieg seit Ausbruch der Kämpfe vor über 5 Jahren. Mitte Dezember kündigte Assad allerdings schon an, was danach kommt. Man würde festlegen, welche Städte als nächste dran sind, sagte er im Interview mit dem russischen Fernsehen. Das seien jene mit den, so wörtlich, meisten Terroristen. So flogen russische Kampfjets in den vergangenen Tagen mindestens 8 Angriffe auf Ziele in der Provinz Idlib. Bombardiert wurden ebenfalls Orte im Westen und im Süden der Provinz Aleppo sowie das Gebiet von Wadi Barada. Rund 15 Kilometer westlich von Damaskus, wo 10 Dörfer von Aufständischen kontrolliert werden. Hier soll bei den Angriffen die einzige Trinkwasserquelle des Gebietes beschädigt worden sein. Womöglich aus Vergeltung, denn die Regierung behauptet, dass Aufständische die Wasserreserven von Damaskus unter anderem mit Diesel vergiftet hätten. Daraufhin habe die Verwaltung der Hauptstadt vor 3 Tagen das Wasser abstellen müssen. Dass Assad die Aufständischen aus Ost-Aleppo in die Provinz Idlib abziehen ließ, ist sicher kein Zufall. Es wird erwartet, dass die Stadt im Nordwesten Syriens das Ziel der nächsten Offensive des Staatschefs und seiner Verbündeten sein wird. Aber auch tausende Zivilisten, die Ost-Aleppo verlassen mussten, suchen hier Schutz. Bei eisiger Kälte haben sie im Schnee notdürftig Zelte errichtet. Sie können kaum mit Lebensmitteln oder medizinisch versorgt werden. Wegen der hohen Preise für Treibstoff drängen sich nicht selten 20 Menschen um einen einzigen kleinen Ofen, sagt ein Mann namens Sadi, der eines der Zeltlager leitet. Gegen die Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat kämpfen Assads Truppen und die russische Luftwaffe hingegen nur selten. Das tun im Nordosten Syriens die internationale Militärkoalition unter Führung der USA aus der Luft, zusammen mit syrischen Kurdenmilizen am Boden, sowie im Norden des Landes Rebellen mit Unterstützung durch die türkische Armee. Letztere versuchen derzeit, den IS aus der Stadt El Bab zu vertreiben. Bei den Kämpfen sollen seit gut einer Woche mindestens 200 IS-Kämpfer ums Leben gekommen sein. Türkischen Angaben zufolge wurden am Sonntag mindestens 30 Zivilisten beim Versuch, die Stadt zu verlassen, von IS-Terroristen getötet.
Über die Lage in Syrien war das ein Bericht von Jürgen Striak. Israels Premier tobt, denn der UN-Sicherheitsrat hat einen vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten palästinensischen Gebieten gefordert. Das war am Freitag und die Position ist keineswegs neu, sondern genau die, die die internationale Gemeinschaft seit Jahrzehnten vertritt. Aber in diesem Fall hat die US-Regierung, sprich der demnächst abtretende Präsident Barack Obama, da sich nicht schützend vor den Verbündeten Israel gestellt, wie sonst immer. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagiert entsprechend beleidigt. Aus Tel Aviv, Thorsten Teichmann.
Israels Regierungschef Netanyahu nutzt jetzt jeden öffentlichen Auftritt, um seinem Frust über die Welt freien Lauf zu lassen. So auch beim Anstecken der 2. Kerze zum Lichterfest, also Chanukka, in Jerusalem. Ich frage die Staaten, die uns heute frohes Chanukka-Fest wünschen, wie sie gleichzeitig für eine UN-Resolution stimmen können, die besagt, dass der Ort, an dem wir feiern, besetzt ist. Die Klagemauer ist nicht besetzt, das jüdische Viertel ist nicht besetzt und andere Gebiete sind es auch nicht. Deshalb können und werden wir diese Entscheidung nicht akzeptieren. Netanyahu reagiert auf die Resolution des UN-Sicherheitsrats, die unter anderem Israels Siedlungsbau verurteilt. Eindeutig heißt es in dem Text, der Bau von Siedlungen durch Israel auf palästinensischem Gebiet, das seit 1967 besetzt gehalten wird, einschließlich Ost-Jerusalem, habe keine rechtliche Gültigkeit und stelle eine Verletzung nach internationalem Recht dar. Die Resolution konnte den Sicherheitsrat nur passieren, weil sich die Vertreterin der USA der Stimme enthielt und kein Veto einlegte. Israels Regierung macht US-Präsident Obama dafür verantwortlich, zum Beispiel der Minister für Infrastruktur Steinitz.
We feel betrayed.
Wir fühlen uns betrogen. Wir sind sehr frustriert. Das ärgert uns. So behandelt man keinen Freund, den einzigen demokratischen Verbündeten im Nahen Osten.
ally in the Middle East.
Der Eindruck entsteht, es gehe nicht um internationales Recht, sondern um eine Art Buddy-Kultur. Auch Netanyahu geht nicht auf die Fakten ein, sondern zieht das Thema auf eine emotionale Ebene, wenn er sagt, Freunde würden Freunde nicht vor den UN-Sicherheitsrat bringen.
Friends don't take friends to the Security Council.
Netanyahu hat den US-Botschafter einbestellt. Außerdem wies er das Außenministerium an, die Arbeitsbeziehungen zu 12 der gegenwärtigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf diplomatischer Ebene herunterzufahren. Botschafter dieser Länder werden bis auf Weiteres nicht im Außenministerium empfangen. Außerdem sollen Israels Minister ihre geplanten Reisen in diese Staaten auf ein Minimum reduzieren. Treffen mit den Regierungschefs aus Großbritannien und China werden wohl abgesagt. Und Minister Hanegbi sagt ohne Scheu, dass man in Jerusalem ohnehin nur noch auf den Machtwechsel in Washington wartet.
Thank God, in 25 days we will see a change in the American administration and also.
Zum Glück gibt es in 25 Tagen eine andere US-Führung und eine andere Politik. Und der gewählte Präsident Trump hat bereits erklärt, dass er eine andere Politik verfolgt. Wir hoffen, dass diese Resolution gelöscht wird. Und noch etwas könnte der Grund für die Wut israelischer Politiker sein. In Israel wird spekuliert, Frankreich und die USA könnten bei einer Konferenz Mitte Januar eine weitere Resolution für eine Zwei-Staaten-Lösung vorbereiten. Mit ihren diplomatischen Drohungen will die Regierung Netanyahu womöglich schon jetzt zeigen, dass sie damit nicht einverstanden ist.
Die Woche vor Weihnachten war dieses Jahr überschattet von dem Anschlag in Berlin, als ein mutmaßlich islamistisch motivierter Täter auf einem Weihnachtsmarkt 12 Menschen getötet hat und Dutzende lebensgefährlich verletzt. Dass Gewalttäter sich auf die Religion berufen, das gibt's nicht nur im Islam. So hatte etwa Anders Breivik, der Attentäter aus Norwegen, ein fundamentalistisch-christliches Weltbild. Sind Religionen also wirklich nur Friedensbringer? Dieser Frage geht Theo Dirkes in seinem Kommentar nach.
Religion ist Sprengstoff. Sie kann Mauern sprengen, Wege bahnen. Sie kann Berge versetzen. Sie kann die Welt friedlich verändern. Religion kann aber auch als Waffe missbraucht werden, mit explosiver Kraft in Konflikten Tod und Verderben bringen. Aber ganz klar, die Waffe ist nicht die Ursache des Krieges. Sie ist nützliches Mittel. Ich glaube, der Mensch wird friedlich geboren. Die wehrlose Ohnmacht des Neugeborenen ist auch heute an Weihnachten gerade das Thema. Und das Baby setzt sich nicht wegen seiner Reißzähne durch. Sein Überleben hängt vielmehr von seiner Beziehungsfähigkeit ab. Der Mensch ist ein soziales Wesen und so muss schon viel geschehen, um einen Menschen zum Mörder zu machen. Drohungen, Drill oder Drogen etwa. Und weil Mörder wissen, dass Mord nicht zur Menschheit passt, suchen sie mit allen Mitteln nach einer Begründung für ihre Taten. Und die finden sie, leider Gottes, auch oft in den Religionen. Begierig klauben sie Zitatfetzen zusammen aus heiligen Schriften. Der norwegische Massenmörder Anders Breivik sah sich als Christ auf einem Kreuzzug, als er im Jugendcamp auf der Insel Utøya Kinder erschoss. Jüdische Extremisten zündeten ein christliches Kloster am See Genezareth an. Andere stachen Homosexuelle in Jerusalem nieder. Und mit dem Ruf Allahu Akbar morden immer wieder angeblich fromme Muslime wie Anis Amri. Fundamentalisten finden Begründungen, um ihre Taten zu legitimieren. Und das nicht nur in Religionen, die an einen einzigen Gott glauben. Auch Hindu-Nationalisten betreiben ein mörderisches Werk. Das bedeutet aber nicht, dass Religionen abgeschafft gehörten. Die früheren religionsfernen Diktaturen in Russland, China und Deutschland haben nur zu deutlich bewiesen, Religionsferne bringt auch nicht den Frieden. Oder stellt sich etwa der entchristlichte Osten Deutschlands in diesen Tagen angesichts der Flüchtlingsfrage humaner dar als der immerhin noch kirchlichere Westen? Der katholische Theologe Thomas Nauert sieht das eigentliche Problem heute im größten Irrglauben unserer Zeit überhaupt, nämlich dem Glauben an den Gott Gewalt. Es sei ein Mythos, dass Ungerechtigkeit mit Gewalt zu lösen sei, schreibt er. Und gerade Religionen könnten helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und diesen Mythos zu entlarven. Friede ist der Name Gottes. Das haben Vertreter vieler Religionen im September in Assisi ausgesprochen, beim Weltfriedenstreffen der Religionen mit Papst Franziskus. Wer den Namen Gottes anruft, um den Terrorismus, die Gewalt und den Krieg zu rechtfertigen, der beschreitet nicht den Weg des Herrn. So heißt es in der Schlussbotschaft. Es ist wirklich ärgerlich, dass in der Berichterstattung über den Islam die mörderischen Begründungen des IS besser transportiert werden als solche Botschaften vom Friedenstreffen oder etwa auch das Gutachten von mehr als 120 der wichtigsten muslimischen Rechtsgelehrten, die den IS und seine Gewalt streng verurteilen. Trotz aller Sprengstoffattentate wird Sprengstoff nicht verboten. Vom Erfinder des Dynamit wurde der wichtigste Friedenspreis der Erde gestiftet. Alfred Nobel wusste um die Gefahr, die von seinem Produkt ausgeht. Trotz aller religiös begründeten Attentate braucht die Welt die Religionen, brauchen so viele Menschen die Religion, um moralisch zu leben, um die Welt auszuhalten und als Heimat. Sicher nicht alle. Gut, wenn Menschen das auch ohne Gott können. Gut, wenn Menschen guten Willens mit den Religiösen zusammenarbeiten gegen Kriegstreiber und vor allem gegen die Gleichgültigkeit. Friede den Menschen auf Erden. Die Botschaft des Engels ist in diesen Zeiten lebenswichtig, wirklich notwendig.
Das Verhältnis von Religion und Gewalt kommentierte Theo Dirkes im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik, ausgerechnet gestern am ersten Weihnachtsfeiertag. In Augsburg ist eine riesengroße britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das hat fast 4 Stunden gedauert. Zehntausende Augsburger mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie hatten sich den Feiertag sicherlich anders vorgestellt. Aus Augsburg, Jochen Eichner.
Die Augsburger machten aus der schwierigen Situation das Beste.
Ich war hier, war betroffen, 300 Meter weg von der Bombe, waren heute unterwegs in der Therme in Bad Wörishofen, sind vorhin heimgekommen und können jetzt wieder nach Hause. Wirklich ganz toll und auch vom Verkehr her einwandfrei.
Als am Abend die Nachricht von der Entschärfung der Bombe kam, da fiel vielen Augsburgern ein großer Stein vom Herzen. 54.000 hatten den ersten Weihnachtsfeiertag nicht zu Hause verbringen können, kamen bei Freunden und Verwandten unter. Manche warteten aber auch in einer der 6 Notunterkünfte auf das Ende der Evakuierung. Am Abend kurz vor 19 Uhr verkündete Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Griebel dann die Nachricht, auf die die Augsburger den ganzen Tag gewartet hatten.
Also wir haben gerade eben die Mitteilung bekommen, dass die Fliegerbombe entschärft ist und die Situation vor Ort sicher ist. Viele haben dazu geholfen. Wir haben viel Geduld aufbringen müssen, aber es ist zuverlässig und korrekt und professionell gearbeitet worden.
Und zwar von sehr vielen Helfern. Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Einsatzkräfte aus ganz Bayern hatten den ersten Weihnachtsfeiertag auf den Beinen verbracht. Die groß angelegte Aktion verzögerte sich bis in den Nachmittag, denn die Behörden hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen auf einen Transport aus der Sicherheitszone angewiesen sein würden. Geplant war, 400 gehbehinderte Frauen und Männer mit Krankentransporten in Sicherheit zu bringen. Zum Schluss waren es dann 560. Deswegen konnten die Entschärfungsspezialisten einer Würzburger Kampfmittelbeseitigungsfirma erst am Nachmittag mit ihrer Arbeit beginnen. Da war die Augsburger Innenstadt dann komplett menschenleer. Bereits gestern Abend hat sie sich aber wieder gefüllt.
Also ich bin sehr froh darüber, weil wir jetzt in Ruhe Weihnachten feiern können.
Ja, natürlich und vor allem, dass es gut gegangen ist. Vor allem die da unten, die sie entschärfen mussten, die 2 Männer. Ja, ich komme jetzt auch gerade wieder zurück. Schauen wir, dass wir heimkommen.
Ja, ich bin sehr froh, dass sie entschärft wurde, ja, sehr froh. Wir sind gerade von München gekommen, wir waren bei den Eltern jetzt, also bin sehr froh.
Auch der öffentliche Personennahverkehr nahm am Abend wieder die Arbeit auf, so als ob nichts gewesen wäre. Für viele Augsburger war die gelungene Entschärfungsaktion ein richtiges Weihnachtsgeschenk. Schließlich lief die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Probleme ab.
Super ablaufen, also muss allen Respekt sagen. Polizei und technisches Hilfswerk und die ganzen Organisationen von der Stadtverwaltung beispielhaft direkt, gell?
Allerdings, wir sind seit heute Morgen um 9 Uhr unterwegs und jetzt reicht's.
Vor allem, man muss sagen, Respekt vor diesen Leuten, die diese Bombe entschärft haben. Sind wir froh, dass kein Schaden entstanden ist. Nimmt man ganz normal diese Umstände in Kauf. Ganz einfach.
Ein Bericht von Jochen Eichner aus Augsburg. Der zweite Weihnachtstag ist in Augsburg also ein Tag der Erleichterung. Für viele Menschen rund um den Indischen Ozean ist dieser Tag ein Tag der Trauer, immer noch. Denn es war der 26. Dezember vor 12 Jahren, dass ein gewaltiges Erdbeben einen Tsunami ausgelöst hatte. Der verwüstete ganze Regionen, tötete rund 230.000 Menschen und beraubte Millionen weiterer ihrer Behausungen und ihres Lebensunterhaltes. Vom Gedenken zum Beispiel in Banda Aceh berichtet Edda Dammüller.
Banda Aceh hatte dem Zentrum des schweren Seebebens vor der Küste Sumatras am nächsten gelegen. Bis zu 20 Meter hohe Riesenwellen hatten gewaltige Wassermassen ins Inland gedrückt, wo sie fast alles zerstörten. In einem 2600 Tonnen schweren Schiff, das damals 3 Kilometer landeinwärts gespült wurde, befindet sich heute ein Tsunami-Museum. In der indonesischen Provinz streuten die Trauernden heute Blumen auf die vielen Massengräber. Überlebende versammelten sich zum Gebet in einer der wenigen Moscheen in der Region, die am 26. Dezember 2004 stehen blieben. In Sri Lanka erinnerte eine Trauerfeier an die fast 1300 Menschen, die starben, als die Wassermassen ihren Zug aus den Schienen rissen. Auch in Thailand wurde der Toten und Verletzten in religiösen Zeremonien gedacht. Buddhistische Mönche boten Opfergaben dar. Im verwüsteten Süden Thailands starben damals 5400 Menschen, fast jeder zweite davon ein Urlauber, alleine 500 aus Deutschland. 12 Jahre nach dem Tsunami stehen an Thailands Küsten inzwischen rund 100 Warntürme. In den gefährdeten Regionen finden regelmäßig Katastrophenschutzübungen statt. 400 Opfer der riesigen Flutwelle sind nach Angaben der thailändischen Polizei immer noch nicht identifiziert.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Erinnern Sie sich noch an Popsongs wie Wake Me Up Before You Go Go oder Last Christmas? Über 3 Jahrzehnte sind sie alt, aber aus den Charts nicht wegzudenken, vor allem nicht Last Christmas. Das war auch jetzt wieder auf vielen Wellen auch in unseren Sendern zu hören. Mit ihnen zu Weltruhm gelangt ist der britische Popstar George Michael. Gestern am ersten Weihnachtstag ist er im Alter von 53 Jahren gestorben, in seinem Anwesen rund 90 Kilometer von London entfernt. Ein Nachruf von Jens-Peter Marquardt.
George Michael stürmte in den 80er Jahren weltweit die Hitparaden. Mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley hatte er das Popduo Wham gegründet. Wham war damals die erste westliche Popband, die auch die Volksrepublik China eroberte. Der junge George Michael wurde zum Teenie-Idol mit Hits wie Wake Me Up Before You Go Go. George Michael war einer der erfolgreichsten Popmusiker der vergangenen Jahrzehnte. Er sah blendend aus und hatte eine begnadete Stimme. Er verkaufte fast 100 Millionen Alben. Und einer der Wham-Hits gehört noch heute zu den meistgespielten Songs in der Weihnachtszeit, Last Christmas. Last Christmas. George Michael hieß eigentlich Georgios Kyriakos Panagiotou. Er war der Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters. George Michael konnte es selber kaum fassen, wie er schon in jungen Jahren zum Weltstar wurde. Er hatte Schwierigkeiten, mit dem Ruhm und den Millionen, die er verdiente, umzugehen. Der Starkult gehöre eben zum Erfolg eines Künstlers, sagte er einmal. Er habe davon auch geträumt und sei dankbar für den Ruhm. Aber, mein Gott, er wünsche sich, dass er damit umgehen könnte, so wie es auch andere schafften.
To be obviously a part of people's lives as an artist, that's what I dreamed of and that's what I'm still grateful for. But my God, I wish I could cope with the other stuff the way other people do.
George Michael schaffte es nicht. Er hatte Depressionen, er war drogen- und alkoholsüchtig. Er fuhr Autos zu Schrott und landete mehrfach im Gefängnis. Der Tod seiner Mutter und der Tod seines Lebensgefährten warfen ihn aus der Bahn. Lange Zeit hatte er versucht, seine Homosexualität zu verbergen. Erst 1998 bekannte er sich dazu, nachdem er in den Vereinigten Staaten auf einer Herrentoilette verhaftet worden war. Der Sänger unternahm in den vergangenen Jahren mehrere Entziehungskuren, um seine Drogen- und Alkoholsucht loszuwerden. Vor 5 Jahren musste er eine Tournee abbrechen, wurde in lebensgefährlichem Zustand mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Wien eingeliefert. Seine Karriere war damit nicht zu Ende. Er arbeitete zuletzt mit dem Songwriter Naughty Boy an einem neuen Album. Im kommenden März sollte ein Film über sein Leben herauskommen. George Michael hatte auch nach dem Ende von Wham als Solosänger Hits wie zum Beispiel Faith. Yes, I gotta have faith. George Michael ist 53 Jahre alt geworden. Nach Angaben seines Managers starb er an Herzversagen. Schon kurz nach seinem Tod meldeten sich viele seiner Kollegen mit Worten des Beileids. Elton John schrieb, er sei in einem tiefen Schock. Er habe einen geliebten Freund verloren. George Michael sei ein freundlicher, großzügiger Mensch und ein brillanter Künstler gewesen.
Ein Nachruf auf George Michael war das von Jens-Peter Marquardt aus London. Der plötzliche Tod des Popstars hat viele Menschen bestürzt. Seine Fans natürlich, die Blumen vor seinem Landsitz in seinem Haus in London niederlegten, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Musikbranche. Die haben in den sozialen Netzwerken spontan ihre Trauer geäußert. Zu den Reaktionen aus den USA, Wolfgang Stuflesser aus Los Angeles.
Mach's gut, mein Freund, schreibt Madonna auf Twitter. Und weiter, noch ein großer Künstler verlässt uns. Kann sich 2016 jetzt bitte verpissen? Viele Musiker und Stars, die jetzt bei Twitter oder Instagram ihre Trauer ausdrücken, kannten George Michael schon seit den 80ern. Chaka Khan nennt ihn eine weitere schöne Seele, die weggenommen sei. 2016 sei einfach brutal. Der Hollywood-Schauspieler und frühere Teenie-Star Rob Lowe erinnert sich, er habe in den 80ern das Vergnügen gehabt, George Michael kennenzulernen. Die Stimme eines Engels, so Lowe. Nun könne er für die Engel singen. Gloria Gaynor denkt besonders an die Familie, Freunde und Fans des Sängers, für die sie nun bete. Belinda Carlisle bezeichnete sich als am Boden zerstört durch die Nachricht. Sie schreibt, das ist eine beschissene Art, das Jahr zu beenden. Ruhe in Frieden, mein Freund. Natürlich war George Michael auch eine Ikone der Schwulen und der gesamten LGBT-Gemeinschaft. Miley Cyrus dankt ihm für seinen Aktivismus auf dem Gebiet. Die Moderatorin Ellen DeGeneres schreibt auf Twitter, sie habe gerade vom Tod ihres Freundes George Michael gehört. Er sei ein so brillantes Talent gewesen und sie sei nun so traurig. Am poetischsten hat sich vielleicht George Takei ausgedrückt, früher Lieutenant Sulu auf dem Raumschiff Enterprise, heute schwuler Aktivist und Social-Media-Größe. Ruhe bei den glitzernden Sternen, schreibt er. Und in Anspielung auf Songs von George Michael, du hast deine Freiheit, Freedom gefunden, deinen Glauben, Faith. Es war deine letzte Weihnacht, Last Christmas. Wir werden dich vermissen.
Reaktionen auf den Tod von George Michael aus Los Angeles von Wolfgang Stuflesser. In der Fußball-Bundesliga, da ist ja im Moment Winterpause, aber viele andere Profisportler, die haben noch nicht mal Weihnachten frei. Mareike Zeck aus der Sportredaktion ist hier bei mir. Mareike, welche Spieler mussten denn heute trotz Feiertag arbeiten?
Ja, die Handballer zum Beispiel. In der Handball-Bundesliga war gerade vor wenigen Minuten erst Feierabend. Und besonders interessant war es heute in Ostwestfalen-Lippe. Da gab es nämlich ein Derby und das war lange offen. Am Ende hat der TBV Lemgo aber mit 30-25 bei GWD Minden gewonnen. Und das bedeutet, die Lemgoer gewinnen zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf und GWD Minden steckt da jetzt so langsam auch mit drin.
Wie lauten denn die anderen Ergebnisse beim Handball?
Der SC Magdeburg gewinnt gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 35-32 und auch die Füchse Berlin gewinnen mit 29-23 gegen den HSC Coburg. Der VfL Gummersbach verliert gegen den HC Erlangen 19-21. Der THW Kiel gewinnt gegen den Tabellenletzten Bergischer HC mit 24-20. 22-16 endet die Partie TVB Stuttgart gegen DHFK Leipzig und die HSG Wetzlar gewinnt gegen Handball-Barligen Weilstätten 25-17.
Eine Menge Ergebnisse, allerdings. Aber die gibt es nicht nur im Handball, sondern auch im Eishockey ist ja heute gespielt worden, passt zur Jahreszeit. Da haben sie auch Ergebnisse für uns.
Ganz genau. Die Iserlohn Roosters haben mit 2-5 gegen die Nürnberg Ice Tigers verloren. Die Kölner Haie haben mit 4-2 gegen die Straubing Tigers gewonnen. Und die Düsseldorfer EG hat bei den Adlern Mannheim eine Klatsche bekommen und mit 1-7 verloren. Aktuell läuft unter anderem noch das Spiel Schwenninger Wild Wings gegen Grizzlies Wolfsburg. Da stand es nach dem zweiten Drittel 2-1 für Wolfsburg. Und gleich spielen dann noch die Krefeld-Pinguine gegen Red Bull München und die Fishtown-Pinguins Bremerhaven gegen die Augsburger Panther.
Dann blicken wir zum Schluss doch mal nach England. Klang ja eh schon gerade alles ganz englisch.
Richtig.
Da feiert man, in England feiert man heute den sogenannten Boxing Day. Der hat aber gar nichts mit Boxen zu tun, sondern mit Geschenken. Und mit Fußball, denn am Boxing Day, da findet in der Premier League gleich 8 Spiele statt. Welches von denen war besonders interessant, Mareike?
Ja, das Spiel von Leicester City, denn der Absturz dieses Vereins ist im Moment das Thema in der Premier League. Vergangenes Jahr war die Mannschaft überraschend Meister geworden und alle haben sich natürlich gefragt, ob die dieses Jahr nochmal so eine gute Saison hinlegen können. Können sie aber nicht, denn Leicester hat heute gegen den FC Everton 0-2 verloren und ist dadurch nun bis in den Abstiegskampf abgerutscht. An der Tabellenspitze steht in England weiter der FC Chelsea. Chelsea hat heute 3-0 gegen den AFC Bournemouth gewonnen.
Das war der Sport im Echo des Tages mit Mareike Zeck. Vielen Dank. Und das war auch das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen restlichen zweiten Weihnachtstag wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.